Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Für diese Podcast-Episode treffe ich Stefanie Hiegmann. In der Unterzeile ihrer E-Mails steht freie Journalistin, PR-Referentin, Autorin und zu letzterer Bezeichnung gibt es jetzt einen besonderen Anlass, denn ihr neues Kochbuch ist erschienen. Titel: Aufgedeckt, die Geheimnisse der Spitzenküche. Steigen wir ein ins Interview. Hallo Steffi, schön, dass es mit unserem Interviewtermin passt.
Das finde ich auch. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Gerne. Hier sein. Wieder ein Stichwort dazu. Die gute Tradition der Podcast-Interviews ist ja bei mir, dass ich immer erkläre, wo wir gerade sind. Und wir sind hier in den neuen Räumlichkeiten unserer Akademie, der LD21 Academy. Wir sind vom schönen Rittergut Osthoff am Rande von Osnabrück, sind wir jetzt mehr oder weniger mitten in die Innenstadt gezogen und freuen uns quasi über den Dächern zu sein. Wie findest du die Aussicht hier?
Ganz gut, wenn noch ein bisschen Sonne dazu käme, noch besser, aber hat Potenzial.
Hat was, denke ja. Ich auch, denn wir können hier weit, weit quasi schon über die Stadt und über das Land schauen. Aber darum geht's nicht, Steffi, im Gegenteil. Als ich mich vorbereitete auf das Interview heute, erinnerte ich mich an ein Managementbuch von Charles Handy, was ich schon vor einer ganzen Weile, bestimmt schon vor 10 Jahren gelesen habe. Und da bin ich an einer besonderen Stelle seinerzeit hängen geblieben. Da fragt der Autor eine Bekannte, die er länger nicht gesehen hatte, was sie denn eigentlich beruflich mache. Und die antwortet darauf nach kleinem Zögern: Was ist denn heute für ein Tag? Dienstag? Am Dienstag bin ich Autor. Soll heißen, sie hatte zahlreiche Tätigkeiten, die ihr alle am Herzen lagen. Wie sieht eigentlich deine Woche aus? Ich habe im Vorspann erzählt, dass du ja auch verschiedene Tätigkeiten hast.
Sehr schönes Bild.
Ja?
Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich Dienstag Autor bin, am Mittwoch PR-Referentin und am Donnerstag Journalistin. Mhm. So würde ich es nie schon inhaltlich auseinanderhalten, ja. Aber niemals am einzelnen Tag trennen. Also ich habe meine Freiberuflichkeit darauf aufgebaut, Food- und Gastrojournalistin zu sein, das im Kern. Und das bedeutet zu recherchieren, zu schreiben, mit Leuten in Kontakt stehen und Geschichten herauszufinden, zu entdecken. Die kann man einerseits in Magazintexten unterbringen, die kann man auf dem Blog unterbringen, kann man in Zeitungen unterbringen. Das alles ist die journalistische Seite. Ja. Dann gibt es Bücher und in dem Moment wird es für mich halt eher Autorin. Mhm. Das ist aber gar nicht so weit weg vom Journalistischen, je nachdem, wie das Projekt aufgebaut ist. Und dann gibt es für mich eben auch noch diesen dritten Tätigkeitsbereich, PR-Referentin. Mhm. Im Food- und Gastrojournalistischen Bereich habe ich immer sehr eng auch natürlich an Restaurants oder mit denen zusammengearbeitet. Mhm. Und da haben sich einige Kontakte entwickelt, dass ich quasi die Schreibtischseite gewechselt habe und für die Texte schreibe, Social Media, Marketing mache und quasi ja der Presse zuarbeite, was dann natürlich mit einherbringt, dass ich in dem Fall nicht mehr journalistisch über diese Läden berichte, um quasi auch auf die Seite, wo man gerade arbeitet, sauber zu halten.
Ja. Also jetzt ganz praktisch gefragt, du hast jetzt nicht irgendwie 3 verschiedene Schreibtische. Sowas gibt es ja auch bei manchen Leuten, die sagen, wenn ich verschiedene Tätigkeiten habe, muss ich mich sogar räumlich separieren. Das hast du nicht.
Nee, das habe ich nicht. Könnte ich jetzt auch nicht so einrichten, aber fehlt mir auch nicht. Also ich habe das schon so, wenn ich zum Beispiel meine Woche plane und wenn wir vielleicht doch einmal in diesen Wochenplan reingehen, je nachdem, was anliegt, kann es zum Beispiel sein, dass ich Montagvormittag bis mittags an einem Text schreibe, zum Beispiel für die Neue Osnabrücker Zeitung, zum Beispiel für die Welt am Sonntag oder für den Feinschmecker.
Ja.
Und am Nachmittag habe ich mir dann 3 oder 4 Stunden geblockt für ein aktuelles Buchprojekt. Mhm. Sei es, dass da Texte geschrieben werden müssen, dann bleibe ich am Schreibtisch sitzen. Oder dann gehen wir in den praktischen Teil meiner Arbeit. Dann gehe ich in den Studioteil rein und setze Rezepte um. Das heißt, total praktische Arbeit. Das hat dann ja gar nichts klassisch mit journalistischem Teil mehr zu tun, sondern ich gehe in die Küche, meine selbstentwickelten Rezepte, setze die um, fotografiere die, also ein sehr, sehr kreativer Teil.
Und ganzheitlich ja auch.
Ja, absolut.
Denn du sprichst ja nicht nur darüber, was andere Leute machen, sondern du erlebst es ja selber mit oder nach oder checkst es und testest es auch.
Ja. Ein großer Vorteil, weil ich mich halt auf einen Themenbereich fokussiert habe. Das war vorher, ich glaube, jeder, der im Journalismus irgendwann Fuß fasst und anfängt, macht erstmal ganz, ganz viele verschiedene Themen. Das würde ich auch niemals missen wollen, weil man viel kennenlernt. Aber dieser bekannte Bauchladen, mit dem man rumrennt, ist halt hat halt den Nachteil, dass man sich selten oder wenig ganz, ganz tief in eine Materie einfinden kann mhm. und sich sehr stark damit auseinandersetzen kann. Und dieses Ganzheitliche, was du angesprochen hattest, das ist was, was mir unglaublich viel Spaß macht an mhm. der Arbeit, die ich jetzt gerade beschrieben habe, weil ich halt eben nicht nur mich mit Köchen unterhalte und erfahre, wie kochen sie, wie arbeiten sie, was ja. kann ich von ihnen lernen. Ich kann es auch in der Küche umsetzen mhm. und in meinen Büchern weiterreichen.
Mhm. Das heißt, es ist, wenn man so will, ja auch dann doppelt geprüft. Einmal Absolut. Vor Ort im Gespräch ja. und dann natürlich selbst nochmal.
Was aber natürlich noch ein Unterschied ist, ich würde jetzt mir niemals anmaßen wollen, ich bin eine Köchin, wie sie in der, also ein gelernter Koch, mhm. wie er in der Küche steht. Das ist was anderes. Ich sehe mich da bewusst als Mittler dazwischen. Mhm. Natürlich, also ich decke da so eine Alltagsebene ja. ab, während Spitzenköche und andere Profiköche natürlich eine andere Ebene abdecken. Und die Idee ist halt so ein bisschen dazwischen halt auch jetzt bei dem aktuellen mhm. Buch zu vermitteln.
Du kennst natürlich auch mein Modell der Selbstführung und du ja. weißt, dass es ja in dem Podcast auch um Selbstführung und Leadership Development geht. Ein wichtiges Thema ist ja dabei die Mission. Also warum bin ich eigentlich auf der Welt? Was treibt mich an? Wie will ich meine Talente auch in die Welt bringen und zur Wirkung bringen? Auf deiner Internetseite, wir packen den Link auch in die Shownotes natürlich, heißt es über dich, mein Antrieb, der gute Geschmack. Nun erklär ja. uns doch mal, woher das kommt, dass er die eine Geschichte und vielleicht auch, was das umfasst. Oder wie weit das geht und natürlich gerade auch, warum eigentlich Food, denn ich hatte auch nochmal nachgeguckt, du bist seit 2016 auch Mitglied der Deutschen Akademie für Kulinaristik, also Fokussierung, Schwerpunktsetzung hast du wirklich durchgezogen, habe ich auch den Eindruck, aber warum, mein Antrieb, der gute Geschmack, erklär nochmal.
Also da könnte ich jetzt einfach mal diesen eigentlich blöden Spruch bemühen, mhm. das Hobby zum Beruf gemacht, mhm. ich esse gerne, ich interessiere mich einfach für gutes Essen. Mhm. Ich koche auch nicht nur gerne, sondern gehe auch gerne essen.
Ja.
Und das ist einfach ein Thema, was mich in der Freizeit mhm. und jetzt natürlich auch im Berufsleben sehr erfüllt.
Ja.
Und wenn wir jetzt noch in die Vergangenheit gucken, ich habe immer einfach gerne auch gekocht, schon als Kind. Mhm. Ich fand das immer eine Sache, die mich interessiert hat. Ich fand auch, glaube ich, einfach spannend, dass man da sich in die Küche stellen kann. Man kann einkaufen gehen, hat eine Idee. Mhm. Damit möchte ich was machen, das nehme ich mir mit.
Ja.
Und ich wurde halt auch zu Hause immer ermuntert, auszuprobieren. Mhm. Man muss sich nicht nur an Rezepte halten, man ja. kann halt auch einfach mal machen.
Ja.
Und das ist etwas, was mich, glaube ich, von jeher dann mit diesem Medium Essen, sag ich mal, und mhm. Produkten ja interessiert und fasziniert hat. Und man kann etwas gestalten, man kann etwas kreieren und schaffen.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen so ein Anziehungspunkt, mhm. was diese ganzen Essen, Trinken und Genusswelt ja. angeht. Und ich finde sie einfach spannend, weil sie unglaublich viele Blickwinkel hat, aus der man sie betrachten kann. Mhm. Das fällt mir jetzt halt mehr und mehr auf, seitdem ich mich komplett auf dieses Thema fokussiert ja. habe. Eben von der Kochseite, von der Ernährungsseite, von der Alltagsküchenseite. Mhm. Ich glaube, das Thema ist ziemlich unerschöpflich.
Mhm. Ja, und auch unter dem Aspekt Selbstführung wieder, zweites Feld, Körper, Seele, Geist. Mhm. Auch da mhm. natürlich irgendwie, was tue ich für mich selbst? Also der bewusste Akt des Kochens beispielsweise. Das sind ja Aspekte, die, finde ich, zumindest immer eine Rolle auch mitspielen.
Absolut. Also für mich ist das halt auch, man wird auch zunehmend, wenn man sich mehr damit beschäftigt, mhm. wird man auch, ich nenne das jetzt mal mäkliger mit dem Essen, obwohl ich niemals hingehen würde und sagen würde, ich esse das alles nicht.
Ja.
Aber man ist bewusster. Also mhm. je mehr man sich damit auseinandersetzt, bekommt man, also setzt sich dieses Gefühl ein, ich tue mir damit jetzt auch was Gutes, oder? Ganz bewusst, wenn ich jetzt mal irgendwo mir einen fetten Burger genehmige, gut, ich tue mir jetzt vielleicht körperlich nicht sowas so Gutes, aber seelisch absolut. Und mhm. das ist jetzt gerade gut so. Also man
bewusste Entscheidung.
Bewusste Entscheidung mhm. und ja, reflektiert halt eben mhm. auch. Und das wiederum, finde ich, gibt Sicherheit und ein gutes Gefühl.
Ja.
Auch wenn manchmal so ein Ausreißer dabei
ja.
ist.
Den man sich erlauben kann. Das höre ich daraus. Was ich auch spannend finde dabei, deswegen fasziniert mich das im Kontext auch von Selbstführung so, dass diese Facette der Ernährung oft entweder als zu kompliziert wahrgenommen wird, wie will ich das in meinen Alltag integrieren? Und wir haben ja nun Hörerinnen und Hörer, die einfach auch alle wahrscheinlich unter Strom sind mhm, und in ihren Führungspositionen ja auch immer in Action sind dabei. Wo bleibt dann noch Zeit, mittags zu essen? Ein kleiner Tipp dazu, was mich sehr begeistert hat. Du hast, glaube ich, mittlerweile auch zwei Bücher gemacht zum Thema One-Pot-Pasta. Also
richtig,
wie man etwas wirklich in kürzester Zeit machen kann. Sehr wohl unter Beachtung sehr guter Zutaten. Das ist für ja. mich auch so eine Linie, ja. die ich bei dir wiedererkenne. Also die Achtsamkeit in der Auswahl der Zutaten. Aber auf der anderen Seite auch nicht dieses überkomplizierte irgendeiner Spitzenküche, wo man sagt, das kann ich nie. Mhm. Sondern ich nenne es mal in meinen Worten, so kreativ zu schnorren und auch zu sagen, was kann ich davon umsetzen? setzen. Ja, das geht. Viele Sachen kann ich und es ist ein, wie soll ich sagen, das ist nochmal ein Mehrwert für meine Lebensqualität. Und es tut mir auch noch gut.
Absolut. Also ich würde es jetzt so für mich da runter zusammenfassen, man kann auch Einfaches richtig gut machen. Mhm. Also es ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt ein...
Das ist ein schöner Satz. Man kann auch Einfaches richtig gut machen. Ja,
wahrlich. Ja. Also ich sag mal, es ist ein Unterschied, ob ich mir jetzt ein Fertiggericht in den Kochtopf haue und das in einer Viertelstunde fertig habe. Nudeln sind immer, wenn man nicht irgendwie ganz groß Überraschendes tut, innerhalb von einer Viertelstunde fertig. Und wenn man jetzt keine, wer weiß, wie aufwendige Soße macht, da kann ich mir halt überlegen, mache ich das wirklich mit dieser Fertiggeschichte oder gehe ich einmal zum Gemüsemann meines Vertrauens oder auf dem Wochenmarkt oder von mir aus auch im Supermarkt, nehme mir die Sachen, die mir gefallen, nehme mir diese 5 bis 10 Minuten und schneide es klein, packe es zusammen mit den Nudeln im Kochtopf, gieße Wasser drauf, was ich sonst beim Fertiggericht auch tun würde. Es ist so, ich glaube, man muss sich einfach einmal darauf auf einige Dinge einlassen und dann kann man auch viel mehr Genuss und Wertschätzung am Essen finden.
Ja, also auch, wie gesagt, auch deswegen finde ich, passt es sehr gut rein in unsere Reihe zum Thema Selbstführung. Was können wir für uns selbst tun? Stichwort Selbstführung. Ich hatte mich selbst bisher immer als sehr produktiv angesehen, aber aus meiner Sicht verblasst das, wenn ich mir deine Arbeiten ansehe, insbesondere deine Buchproduktion. Was waren die Highlights, also du bist ja auch noch Foodbloggerin, was waren die Highlights der letzten 5 Jahre? Also wenn du da für dich Revue passieren lässt, was waren so Big Points?
Große Frage.
Und wirklich High im Sinne von Highlight. Gar nicht so, oh, da ist jetzt immer schiefgegangen oder das ist vielleicht ein anderes Thema, aber so, dass du sagst, da bin ich total stolz drauf oder finde ich klasse.
Ich würde das mal so die wichtigsten 5 Punkte sehen. Also wenn ich heute sehe, ich bin heute 2 Jahre lang selbstständig und habe mich komplett aufs Thema Essen und Trinken konzentriert, wo eigentlich das Ganze so ein bisschen den Anfang genommen hat. Eine gute Entscheidung, die das Ganze erst möglich gemacht war, war, meinen Master zu machen. Ich bin jemand gewesen, der beim Bachelor, sagen wir mal, noch so das Gefühl hatte, ich weiß nicht, ob wir und die Uni, also ob ich und die Uni so die allerbesten Freunde werden. Ich habe so gedacht, ich habe das jetzt gemacht, hat auch irgendwo Spaß gemacht, aber ja, ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal sein muss.
Ja.
Aber ich habe es gemacht und das war eine wahnsinnig gute Entscheidung, weil ich habe mein Studienfach erst im 2. Studium richtig, also Master, dann lieben und auch verstehen gelernt.
Ja.
Und
sag unseren Hörerinnen und Hörern nochmal, was dann Fokus war bei der Arbeit.
Also mein Studium war in Osnabrück Wirtschaftssoziologie, also Soziologie mit wirtschaftssoziologischem Schwerpunkt.
Ja.
Und ich habe in meiner Masterarbeit mich mit etwas komplett anderem als Essen beschäftigt. Ich habe Büroräume kennengelernt und geschaut, welche Arbeitsbedingungen brauchen wir, um gut zu arbeiten.
Ja.
Ich habe das am Beispiel des Osnabrücker Unternehmens Hellmann gemacht, die den Speicher 3 im Hafen haben und da ein komplett offenes Büroraumsystem haben, wo alle eigentlich offen in 4 Stockwerken sitzen und keiner hat einen festen Platz. Jeder muss sich den neu suchen. Und da war halt mein Antrieb zu schauen, wie funktioniert das und wie wirkt sich das auf die Kommunikationskultur und Strukturen im Unternehmen aus.
Du sagst, das war wichtig, das zu machen, aber jetzt erklär natürlich dem einen oder anderen geneigten Hörer, wie kommt man jetzt von da wieder auf, war das nicht vergeudete Zeit oder sowas?
Auf keinen Fall.
Okay.
Also ich, da kommen wir zum Anfang des Podcast-Interviews mit dem Bild mit den verschiedenen Tagen und Aufgaben. Mich interessieren nun mal verschiedene Themen und ich finde es einfach auch schön und lohnend, da reinblicken zu können. Da bin ich dankbar auch für, das immer wieder gemacht zu haben und machen zu können. Ich kann jetzt gar nicht mal sagen, was das ist, aber ich habe da viel rausgenommen. Ich habe mich da einfach sehr, sehr stark fokussiert auf ein Thema in diesen 2 Jahren im Masterstudium. Und vielleicht war das auch sowas wie eine Steilvorlage für diese Entscheidung. Und jetzt suche ich mir das andere Thema, was auch in meinem Herzen schlummert, was eigentlich darauf wartet, jetzt diese Position einzunehmen.
Und auch der Mut, dich selbstständig zu machen.
Absolut.
Ist ja auch ein Punkt, denn du könntest ja da auch studieren, wie funktionieren eigentlich unternehmerische Kontexte und könntest selber sagen, wo sehe ich mich und wie sehe ich meinen Lebensentwurf natürlich auch.
Ja, aber das sind genau Fragen, die ich mir auch gestellt habe und die ich auch mit Freunden, mit Familie und Partner besprochen habe und wo mir von allen Seiten dankenswerterweise, muss ich noch 2 Jahren sagen, Mut gemacht worden ist, mach das, was dein Herz sagt.
Ja.
Und das ist eine super Entscheidung gewesen.
Insofern, das wäre wichtig auf den ersten Blick, also die Masterarbeit wäre wichtig oder war wichtig für dich,
ja.
Aber ist jetzt gar nicht so, dass man sagen kann, hier ist eine klare rote Linie und nee. Das hat genau dazu geführt, dass als nächstes ich mich selbstständig gemacht habe, sondern es war Teil eines Lern- und Erkenntnis- und Lebensprozesses.
Absolut. Und das war vor allen Dingen auch so eine Phase, ich nehme nicht nur die Masterarbeit, sondern auch das ganze Studium, um zu sagen, das habe ich jetzt noch gemacht und das waren 2 Jahre, in denen ich auf den Mut gefunden habe für die Selbstständigkeit, ja. aus welchen Gründen auch immer.
Ja.
Und deswegen würde ich das jetzt mal als
ersten
Punkt nennen. Ja. Und dann würde ich gleich den zweiten nennen, den man natürlich nicht an einem Tag festmachen kann, weil ich vorher immer freiberuflich neben dem Studium schon gearbeitet habe. Aber dann dieser Entschluss, ich bewerbe mich jetzt nicht, ich mache kein Volontariat, ich gehe nicht diesen klassischen Weg, sondern ich gehe jetzt in diese Freiberuflichkeit und mache einfach weiter und stelle das Ganze auf sehr fokussierte und natürlich breitere Füße. Und das ist für mich Punkt 2, weil der natürlich auch vieles, vieles nach sich gezogen hat. Und dann würde ich sagen, ist es das Pasta-Buch, was du gerade angesprochen hattest. Pasta 1, also One Pot Pasta ist ein Konzept, was der Verlag, wo ein Verlag an mich rangetreten ist, der Verlag Edition Michael Fischer in München, gefragt hat. Das war ein Trendthema damals gewesen, 2015, 2016. Hast du Lust, das Thema mit uns, für uns umzusetzen? Sprich Rezeptentwicklung, redaktionelle Bucharbeit und Fotoumsetzung, was eben dazugehört. Und da habe ich mich daneben für ja entschieden. Und dass das letztendlich so viel, natürlich, also das Buch, weswegen wir uns hier auch unterhalten oder auch unterhalten, ist das fünfte. Natürlich war Pasta da ein fetter Stein, der da ins Rollen gekommen ist. Deswegen würde ich sagen, das ist Punkt 3, glaube ich, ja. Und ich habe also ein bisschen Blut geleckt, weil ich gemerkt habe, das würde ich jetzt auch schon so ein bisschen in diese Selbstführungsgeschichten mit reinsehen. Ich habe halt gemerkt, dass das ein ganz, ganz toller Ausgleich ist im Rahmen des Jobs. Also ich sitze am Schreibtisch, wir nehmen wieder den Wochenplan, sitze da montags morgens, habe einen Schreibtisch da, habe auch irgendwann habe keine Lust mehr zu sitzen, wie jeder, glaube ich, der irgendwie einen Schreibtischjob hat und darf mich dann darauf freuen, dass nachmittags Praxisumsetzung Kochbuch ist. Und das habe ich genossen. Da habe ich gedacht, das ist irgendwie cool. Das ist natürlich ist manchmal dann auch, wenn sich das Ganze terminlich ballt, hat man manchmal zu viel Praxisumsetzung, dass ich mich am Schreibtisch wieder sehne. Aber genau das ist ja auch gut.
Ja.
Also Das habe ich da halt begriffen und habe gedacht, weitermachen.
Okay, aber dann hättest du ja fast auch verschiedene Arbeitsorte, dass man sagen kann, der Schreibtisch dient bestimmter Tätigkeit.
Ja, ja.
Der andere Ort dient der Produktion, inklusive auch natürlich des Fotoshootings, weil du es ja auch selbst fotografierst, auch da einfach eine ganz besondere Qualität erreicht hast, wie ich finde. Und die andere Geschichte, die vielleicht auch noch eine Rolle spielt, ist Reise.
Ja.
Oder? Weil ich habe den Eindruck, dass die Bewegung spielt dann auch immer eine Rolle. Sich also zu lösen, auch aus dieser angenehmen Provinz, die wir hier haben, und dann rauszugehen und dich auf den Weg zu machen, das muss doch auch eine Rolle spielen. Gab es da Highlights in der Begegnung, dass du sagst, da gab es noch mal eine bestimmte Person oder einen Spitzenkoch oder was auch immer, wo so ein Snap war, dass du gesagt hast, das ist ein Hammer gewesen?
Da sind wir bei, das ist der Punkt Spitzenküche, den ich jetzt nennen würde, weil das ist dann einfach, das ist das Konzept, was ich mir auf Grundlage meiner Arbeit selbst ausgedacht habe, wo ich gedacht habe, ich hätte einfach Lust zu reisen, so wie du es jetzt gerade sagst. Ich hätte Lust, in die Küchen zu gehen. Ich habe Lust, die Leute zu interviewen und von denen zu lernen. Also ich mache ein Buch und lerne dabei selber.
Das auch eine Art Feldforschung ja auch. Ne?
Absolut. Und da würde ich jetzt aber keinen dieser Köche einzeln rausgreifen wollen, weil ich fand es spannend, 7 verschiedene Köche und 7 komplett verschiedene Teams kennenzulernen und auch zu sehen. Im Prinzip, die machen alle Spitzenküche, alle auf ihrem Level, haben aber doch in der Organisation, in der Stimmung, die auch in der Küche in der Luft liegt, feine kleine Unterschiede. Und das macht es mir auch Spaß, zu beobachten, zu notieren und mitzunehmen.
Und da kommt natürlich dann auch wieder ein bisschen der betriebssoziologische Blick durch.
Absolut.
Wahrscheinlich auch so also automatisch anerzogen, hätte ich fast gesagt, oder entwickelt vielleicht auch.
Ja, klar.
Kommen wir tatsächlich dann, wenn du magst, einfach zu dem Buch selbst. Der Titel ist Aufgedeckt, die Geheimnisse der Spitzenküche. Und du hast es eben gerade schon erwähnt, 7 ausgewählt, 7 Küchen, 7 Settings, wenn man so will. Mir ist zunächst aufgefallen, dass du auch dem 3-Sterne-Koch Thomas Bühner hier aus Osnabrück ein Kapitel gewidmet hast. Du hast dort ein Praktikum gemacht, wenn ich das recht in Erinnerung habe.
Richtig.
Thomas Bühner, vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht im Podcast gehört haben. Ich habe vor einer ganzen Weile mit Thomas Bühner auch einen Podcast gemacht, wo er, wie ich finde, auch sehr hinter die Kulissen blicken lässt und auch was es ausmacht, auf so einer Ebene Führungskraft zu sein. Was waren deine Wahrnehmungen? Du wirst und sollst natürlich nicht alles erzählen dabei, aber was hat dich vielleicht am meisten überrascht, auch bei dem Blick hinter die Kulissen, nicht nur bei Thomas Bühner? Und was mir auch aufgefallen ist, was hat Steakbraten mit Autofahren zu tun? Als ein Aspekt.
Viele Fragen auf einmal. Ja. Soll ich mit Steak mal anfangen oder beim Praktikum?
Egal, Steak ist gut.
Wir nehmen das Steak. Ja. Also, das ist ein Steakbraten und Autofahren. Das ist im Prinzip ein rausgegriffenes Zitat aus dem Buch von Thomas Bühner. Ich habe Thomas Bühner für das Fleischkapitel im Buch interviewt. Mhm. Das ist so aufgebaut wie ein Kapitel, Fleisch bis Dessert. Mhm. Ihn habe ich im ersten Kapitel fürs Thema Fleisch interviewt und ich habe ihn gefragt, wie geht eigentlich ein perfektes Steak?
Ja.
Und er hat ja gesagt, das ist so ähnlich, als wenn man mit dem Auto in die Garage fährt. Wenn man mit dem Auto in der Garage fährt, also im Vergleich zum kurzgebratenen beim Steak, so fahren auf den letzten Metern im Grunde genommen, ist es nicht sehr ratsam, den Tacho auf 120 fahren zu lassen. Mhm. Weil dann ist die Gefahr groß, beim Nachbarn im Wohnzimmer zu stehen.
Durch die Mauer.
Ja, einmal durch die Mauer durch. Und ganz ähnlich hat er beschrieben, in diesem, wie ich finde, recht schönen Bild, dass es ganz ähnlich eigentlich auch beim Steakbraten ist. Das ist ein sehr hochwertiges Stück Fleisch, was eben nicht wer weiß, wie viel Hitze verträgt und Hauptsache schnell in die Pfanne und schnell auf 55 Grad Kerntemperatur, sondern Lütje Piano. Mhm. Das Ganze ein bisschen langsamer machen, eben wie um im Auto in die Garage zu fahren.
Okay.
Genau, und um den Tipp jetzt auch für die Hörerinnen und Hörer abzurunden, der Trick von Thomas Bühner ist eben in diesem Fall zu sagen, ich packe das Steak auf einen weißen Teller, nicht auf ein schwarzes Blech, weil das würde zu viel Hitze an den Rändern verursachen und das Steak wäre am Boden deutlich eher durch als in der Mitte, was man ja nicht will. Also man nimmt diesen weißen Teller, das Steak drauf, packt das Stück Fleisch in den Backofen bei 100 bis 120 Grad.
Reicht auf dem Teller.
Auf dem Teller. Mhm. Der Teller wird es aushalten. Also bitte kein, wer weiß wie, empfindlichen verwenden. Ja. Und dann, je nach Dicke des Steaks, lässt man dieses Steak da ungefähr 10 bis 12 Minuten warm werden, dreht zwischendurch einmal und dann wird man, wenn man mit dem Kerntemperaturthermometer einmal arbeitet, wird man sehen, in der Mitte ungefähr 50 Grad haben. Medium sind 54, da will man hin, also sagt man jetzt Ofen aus und jetzt lässt man es langsam 10 Minuten einfach noch liegen, damit sich die Wärme verteilt.
Ja.
Und gleichmäßig drin ist und einfach nur noch für 10 Sekunden pro Seite in die Pfanne und nicht für 5 Minuten, wie man sonst machen würde. Und so hat man es wirklich komplett gleichmäßig und, wie ich finde, auch kontrollierbar gegart. Das hat eine Sache, die ich seitdem anders mache. Also mitgenommen.
Mitgenommen.
Genau.
Das ist das Steakbraten und das Autofahren. Gab es Überraschungen? Du hast gesagt, wenn ich die 7 Küchen mir anschaue, gibt es vielleicht auch sowas, in meinen Worten jetzt, wie 7 Stimmungen oder auch 7 verschiedene Arten, auch ein Team zu führen oder vielleicht sogar der Selbstorganisation im Team. Was waren da Überraschungen? Was hast du erlebt? Was du auch sagen kannst natürlich. Du wirst bestimmt auch Sachen erlebt haben, die man jetzt nicht öffentlich sagt. Klar.
Bleiben wir mal beim La Vie bei Thomas Bühner hier in Osnabrück bei uns vor Ort. Also da ist mir im Praktikum natürlich die 2 Wochen, die ich da war, ganz vieles aufgefallen und auch am intensivsten. Was halt für viele Hörerinnen und Hörer auch spannend sein kann. Man denkt, Thomas Bühner ist der Patron, der wird da schon den ganzen Tag den Hut aufhaben. Hat er natürlich auch, aber er hat sich eben da Leute in die Küche geholt. Logischerweise, er kann es alleine nicht machen. Er sagt, redet selbst halt immer vom Teamsport und er ist der Trainer der Mannschaft.
Ja.
Zitat von ihm, was glaube ich auch genauso in deinem Podcast mit ihm zu hören ist.
Sehr meist, glaube ich auch,
Er hat einen Küchenchef und er hat einen Zuschef. Küchenchef steht quasi direkt unter dem Patron, unter Thomas Bühner. Und ein Zuschef arbeitet direkt mit dem Küchenchef zusammen. Mhm. Und abends, wenn es an Service geht, sprich wenn das Restaurant voll ist und die Teller wirklich auf den Punkt raus müssen, dann steht Thomas Bühner am Fischposten und hört auf seinen Küchenchef Timo Fritsche und sagt, bitte jetzt, Chef, machen Sie das.
Ja.
Und das ist spannend, das denkt man halt draußen, mal unter Anführungsstrichen das zu sehen, das denkt man draußen halt nicht. Das sind halt, nur so glaube ich geht's da. Mhm. Also man hat eine klare Aufgabenverteilung, das zieht sich wiederum auch durch alle Küchen und so jemand wie Thomas Bühner, das finde ich halt spannend, natürlich, der kann nicht alles alleine machen, der muss halt auch viel Vertrauen auf sein 15-köpfiges Team rübergeben, damit dieser Laden so läuft, wie er läuft, weil er kann ja schlecht 40 Menschen, die da im Restaurant sitzen, mal 10 Gänge alleine rocken. Ne?
Ja, genau. Und er nimmt dann auch eine Rolle ein, wo wir als Außenstehende denken würden, ist das, passt das denn überhaupt zu seinem Selbstverständnis? Es passt in die Struktur, es passt in die Prozesse rein. Dass er dann an der Stelle sozusagen unter dem Kommando in Anführungszeichen seines Küchenchefs sagt, okay, ich mache jetzt dies, ich mache jetzt das.
Genau. Mhm. Also er hört in dem Moment auch einen Mitarbeiter, der da halt der Chef in der Küche ist, der genauso ein Drei-Sterne-Koch ist wie Thomas Bühner selbst.
Ja, genau. Cool. Gab es bei den anderen, du bist ja auch rumgekommen, gab es bei den anderen Küchen, sagen wir mal, noch Überraschungen, wo du dachtest, das hätte ich nie erwartet, so in der Art. Und wie gesagt, was wir öffentlich sagen können.
Das hätte ich nie erwartet, oh.
Oder bist du schon so in der Szene drin, dass du sagst, hier bestätigt sich das eine, da bestätigt sich das andere?
Es ist langsam, glaube ich, so tatsächlich. Also ich würde jetzt nicht sagen, das eins hat mich irgendwie mega vom Hocker. Und das, was ich gerade gesagt habe, hat mich halt sehr, das fand ich interessant. Das habe ich sehr interessiert zur Kenntnis genommen, weil man da, glaube ich, auch viel für andere Bereiche von mitnehmen, also draus mitnehmen kann, auch abzugeben und so weiter und zu gucken, wer macht was.
Das ist ja auch laterale Führung, dass man sagen kann, so an der Stelle lasse ich mich von der Seite führen. Von meinem Kollegen oder meiner Kollegin beispielsweise, weil in der Situation bin ich derjenige, der das ausführt und an einer anderen Stelle habe ich vielleicht eine andere Rolle oder bin eben dann der Inhaber oder was auch immer. Also auch das wechseln zu können, glaube ich, ist eine wichtige Botschaft auch.
Was mich halt einfach, da können wir jetzt in Bezug zum Praktikum herstellen, bin 2 Wochen in die La Vie-Küche eingetaucht und war, ja, sagen wir mal, recht überrascht, wie kaputt ich doch abends ins Bett gefallen bin. Ich habe da einfach, Minimum 8 Stunden gestanden, klar. Das ist einfach körperlich ein sehr, sehr schlauchender Job, wo man einfach den Respekt, den man ohnehin schon vor diesen Spitzenköchen und
ihrem Team hat,
wo der sicherlich nicht weniger wird. Mhm. Das ist einfach wirklich ein sehr anstrengender Job und der halt auch verstehen lässt, warum ich da mit meinen 27 Jahren mit zu den Ältesten in der Küche gehörte.
Das ist dann vielleicht auch für die Außenstehenden auch überraschend, dass das Personal wirklich extrem jung zu sein scheint.
Ja, absolut.
Und das eben eine Erklärung ist, ich glaube, es gibt 2 Erklärungen, wenn ich das korrigiere mich, wenn das falsch ist. Die eine Geschichte ist, es ist sehr anstrengend einfach.
Ja.
Das ist wie so eine Art Dauersport. Und die 2. Geschichte, wenn die Leute gut sind, gehen sie natürlich weiter und machen etwas Eigenes auf.
Wanderjahre, absolut.
Also insofern, glaube ich, stimmt das auch, dass man sagen kann, das führt dann dazu. Du kannst nur, wie war das, up and out or out? Also du kannst nur aufsteigen und sagen, ich mache irgendwie was Eigenes oder ich muss seitlich rausgehen und vielleicht sogar irgendwas vollkommen anderes zu machen.
Ja, man sieht, man kann das auch gerade in den großen Städten, wo viele interessante Restaurantkonzepte ja auch immer wieder entstehen, da kann man das sehen. Sind das die ehemaligen Küchenchefs oder Sous-Chefs von Läden, die dann irgendwann sagen, so, jetzt mache ich mein eigenes Ding, gehe raus und habe dann natürlich dadurch zwangsläufig auch andere Arbeitszeiten oder zumindest nach einer Zeit, wenn es sich so eingespielt hat.
Vielleicht glauben die das dann, genau. Könnte auch sein.
Ja.
Du fokussierst dich ja im Buch auf das Kulinarische. Deshalb trägt es ja auch den Untertitel Die besten Rezepte einfach nachgekocht. Lass uns an dieser Stelle ein ganz bisschen Werbung auch machen für das Buch. Erkläre doch mal dem potenziellen oder zukünftigen Leser kurz den Aufbau des Buches. Also wie ist das getaktet? Du hast vorhin schon mal gesagt, es orientiert sich eigentlich auch an der Speisenfolge.
Genau, also die Ausgangsfrage für das Buch, die mich auch zu diesem Konzept hat bewegt, war, was können wir von euch lernen? Mhm. Also auch die Erkenntnis bei meinen Reportagen in den Küchen, nicht nur beim Praktikum, sondern auch vorher. Ich kann hier als nicht gelernte Hobbyköchin ganz schön viel mit nach Hause nehmen. Mhm. Das finde ich spannend und ich möchte noch mehr lernen. So. Mhm. Das ist der Ausgang gewesen.
Ja.
Und dann habe ich zusammen eben auch mit dem Verlag geschaut, wie bringen wir es so appetitlich und verdaulich halt auch rüber. Ja? Und daraus gekommen sind dann 7 Kapitel. Wir gehen sie mal einmal durch. Fleisch, da haben wir Thomas Bühner aus dem Lamin Osnabrück, der erklärt, wie das geht im Interview. Mhm. Und im Reportagetext vorher erzähle ich in Ich-Perspektive, wie hat es mir da gefallen. Mhm. Sondern auch so Eindrücke, die hier gerade schon zur Sprache kommen.
Finde ich wichtig an der Stelle, weil du hast sogar in den Teilen, in den Kapiteln auch nochmal unterschiedliche Aspekte dann drin.
Ja.
Also es geht nicht nur darum zu sagen, das ist das, was ich rezeptmäßig habe, sondern auch atmosphärisch, auch im Dialog. Okay.
Genau. Das heißt, wir haben immer erst jedes Kapitel aufgebaut, Reportage, Ich-Perspektive, wie war das subjektiv für mich, was fand ich spannend, was fand ich lustig, was fand ich verblüffend. Dann das Interview, wo es ganz, ganz viele geballte Tipps gibt. Also wer so ein bisschen auch kreativ zu Hause kocht und sich nicht nur an Rezepte hangelt, der kann alleine mit den Interviewkapiteln ein paar Wochen was auf den Tisch bringen. Mhm. Dann wird das Ganze abgerundet mit 3 bis 5 Rezepten aus den Restaurants. Das sind Rezepte von den Köchen, die wir gemeinsam so modifiziert haben, dass sie eben auch zu Hause funktionieren. Soll heißen, dass man eben keine, wer weiß wie, teuren und komplizierten Hightech-Geräte zu Hause braucht. Das ist eben die Idee, dass es so runtergebrochen ist und serviert worden ist, dass man zu Hause damit arbeiten kann. Mhm. Das heißt, wir haben erstes Kapitel Fleisch Thomas Bühler, dann reisen wir nach Sylt, haben den 2-Sterne-Koch Johannes King, der da im Säuringen Hof kocht und der erzählt uns, wie guter Fisch und Meeresfrüchte funktionieren. Ja. Der Ausblick, er sagt zum Beispiel, Mehl gehört nicht in den Fisch,
das hatte ich auch. Brot. Ja, das hatte ich auch. Genau.
Genau, dann haben wir das dritte Kapitel, nach Berlin bin ich da gefahren, in das sehr gehypte Szene-Restaurant Nobelhart und Schmutzig in der Friedrichstraße und habe den Auch-Sterne-Koch Micha Schäfer interviewt. Wie funktioniert eure sehr, sehr, sehr produktfokussierte und saisonale Küche? Mhm. Also für alle, die das Nobelhart und Schmutzig nicht kennen, es besteht jetzt ungefähr seit 2 Jahren und das Besondere ist, dass sie komplett und ganz bewusst auf sämtliche Produkte verzichten, die 200 Kilometer außerhalb von Berlin wachsen und gedeihen. Sprich, komplett auf diesen ganzen Import verzichten, weil sie halt auch sagen, eine Tomate, die einen, wer weiß wie langen Weg hinter sich hat, die kann gar nicht so gut schmecken wie die rote Beete, die wir hier aus dem Brandenburger Land gerade aus der Erde gezogen haben. Das heißt, die suchen sich halt auch sehr genau aus, mit wem arbeiten wir zusammen und so weiter. Da einfach einen Einblick mit ein paar Tipps auch für zu Hause. Wie komme ich an gute Produkte?
Ja, und natürlich auch das Nachdenken über Qualität, was ja über das Kochen dann hinausgeht natürlich auch.
Absolut.
Ja,
das Lebensqualität. Ja, das ist für die auch ganz wichtig. Also diese haben halt auch nicht diese super opulenten Teller mit wer weiß wie vielen Komponenten drauf, sondern bewusst eben nur 3 bis 5, sodass man eben die Karotte, die dann da auf dem Teller ist, auch schmeckt, weil sonst bräuchte der Michael Schäfer, der Koch, nicht stundenlang durchs Brandenburger Land fahren, um die Produzenten auszuwählen, wenn man den Mehrwert dann eh nicht schmecken würde. Mhm. Also wenn es sozusagen versteckt wäre in einem Eintopf oder so.
Ja.
Spannende Einblicke. Es ist halt in allen Kapiteln so gedacht. Man muss dann halt für sich schauen, was nehme ich für mich mit raus? Mhm. Was ist für mich was ich nachmachen möchte oder mir ein Beispiel dran nehmen möchte. Mhm. Dann gehen wir nach Wien zu Paul Iwitsch. Paul Iwitsch ist ein vegetarischer und veganer Sternekoch, isst selbst aber Fleisch und Fisch, aber hat trotzdem dieses Konzept, was ich auch spannend finde. Er sagt, wenn er mit Fleisch und Fisch in der Küche arbeiten würde, würde ihn das in seiner Kreativität einschränken.
Mhm. Weil er so verrat nicht zu viel, denn das wird natürlich dann wahrscheinlich wieder die Veganer oder Vegetarier unter den Hörern dann interessieren und sagen, interessant, okay.
Es wird vielfältig, das kann man schon mal sagen. Also er guckt halt mehr, was gibt es noch alles. Mhm. Dann gehen wir ins 5. Kapitel, glaube ich, habe ich es richtig gesehen.
Ja.
Das ist Soßenkapitel nach Hamburg zu Thomas Martin in Jakobs Restaurant in Luxushotel Louis C. Jakob ist das das Restaurant im Hotel. Er erzählt, wie eine richtige Soße funktioniert. Mhm. Kein Teller ohne Soße, also must have. Mhm. Dann gehen wir nach Andernach an Rhein, in der Nähe von Koblenz und Köln. Mhm. Das ist Sarah Henke, die einzige Frau im Buch.
Ah, okay.
Wo ich mich sehr gefreut habe, dass sie dabei ist. Mhm. Sarah Henke ist in Südkorea geboren und ist mit 1,5 Jahren nach Niedersachsen gekommen und ist hier adoptiert worden und ist Köchin geworden und hat eigentlich ganz klassisch deutsche Küche gelernt, ist dann aber durch Zufall über das Restaurant auf Sylt, das Spices in List auf Sylt, in ein asiatisches Restaurant gekommen, wo sie asiatisch kochen musste.
Ja.
Im Grunde hatte sie aber von klein auf nie etwas mit asiatischer Küche zu tun. Mhm. Und uns erzählt sie jetzt, wie man sich an fremde Aromen rantastet und damit in der Küche umgeht. Also das Gewürzregal ist voll. Ich mache eigentlich immer nur 3 bekannte Sachen damit. Wie mache ich mal was Neues?
Ja.
Das ist ihr Kapitel.
Cool.
Genau. Und dann gehen wir ins Dessert-Kapitel. Man könnte auch sagen, das süße Kapitel. Stimmt aber nicht nur ganz, weil da geht es eigentlich auch vor allen Dingen darum, Interviewpartner ist René Frank, ein mehrfach ausgezeichneter Patissier, der auch 6 Jahre hier im La Vie gearbeitet hat, Chef-Patissier war in Osnabrück, jetzt eine Dessert-Bar in Neukölln aufgemacht hat.
Ausgerechnet in Neukölln.
Ja. Ein Food-Hotspot. Mhm. Ja, und er serviert ganze Menüs bestehend aus Desserts. Und ich durfte es selbst testen. Man möchte hinterher keine Pizza, kein Döner, keine Pommes, weil es passt. Mhm. Also man hat nicht hinterher das Gefühl, jetzt aber mal Umami oder so.
Ja.
Ne? Es passt und er erzählt halt auch, wie man Desserts mal neu denken und neu sehen kann und vielleicht auch mal ein bisschen weniger oder gar komplett ohne raffinierten Zucker zubereiten kann. und mit der Eigensüße von Lebensmitteln arbeiten kann. Mhm.
Ist natürlich eine spannende Geschichte, wenn ich jetzt uns an die 7 Felder der Selbstführung zurückerinnere, Projekte und Produkte. Das fällt auch zu sagen, so die haben sich ja dann, so höre ich zumindest raus, sie haben sich ja dann einfach auch, ja, sie haben sich ja verwirklicht auch tatsächlich in bestimmten Konzepten, aber zum Teil auch erkennbar, wenn du das jetzt beschreibst, was allein die Desserts betrifft, da finden sie ihren Ausdruck, da finden sie ihre Abgrenzung zu anderen sicherlich
total,
auch.
Ja.
Das finde ich sehr spannend dabei, deswegen habe ich das Buch dann, was ich ja nun im Vorgriff lesen konnte, auch was jetzt ja gerade erscheint, habe ich das Buch auch immer unter dem Aspekt gelesen, wie weit passt das auf meine 7 Felder der Selbstführung? Und ich habe jedes Mal so ein Ding, Ding, Ding gehabt, so wie beim Glücksrad, dass ich dachte, ja genau, das passt auch. Und gerade dieses, wo finde ich meine Nische oder wo finde ich das andere oder wo finde ich jetzt als Spitzenkoch zum Beispiel meine Leidenschaft, dass ich mich darauf fokussiere und nicht irgendwas nachmache, sondern man etwas Eigenes mache.
Ja. Auf jeden Fall.
Ich glaube, wir haben den Hörerinnen und Hörern mehr als genug Appetit gemacht, vermute ich mal. Der ein oder andere mag jetzt vielleicht auch sofort zum Herd springen oder zumindest lecker einkaufen. Gutes Essen und Trinken ist mit Sicherheit, das hatten wir gesagt, ein wichtiger Bestandteil einer wirksamen Selbstführung. Auch unter dem Aspekt, ich gönne mir was, aber auch, um auch in 30 Jahren noch kraftvoll zubeißen zu können und auch die eigene Vitalität natürlich damit auch zu fördern. Ich versuche mal eine Brücke zu bauen, so zu der abschließenden Frage an dich. So zum Schluss frage ich ja immer noch ein paar Tipps für die Hörerinnen und Hörer. Als Unternehmerin in eigener Sache, welche 2 oder 3 Tipps könntest du noch geben, wie man sich selbst auf Kurs bringt und hält? Und vielleicht in dem Kontext auch, wie man komplexe Aufgaben wie so eine Buchproduktion auch stemmt und macht und letztlich auch mit Freude macht und ja auch zeitgerecht macht. Du hast ja auch immer Termine dann, die du akzeptierst, wo du sagst, muss ich erfüllen. Also Stichwort Selbstmotivation, Selbstorganisation, Unternehmerin in eigener Sache. Ich glaube, an der Stelle kann auch ein angestellter Mensch da von dir auch lernen und einfach sagen so, ich gucke mir das an. Was gäbe es so 2 Tipps?
Also erster Punkt, Struktur.
Mhm.
Also ich setze mir gerade bei einer Buchproduktion einen sehr, sehr klar definierten Zeitplan. Bis dann und dann ist das fertig, dann das und das muss realistisch sein. Das ist ganz wichtig.
Ja.
Das heißt, Ziele, die A, messbar sind, weil dann ist Abgabe und die auch realistisch gesteckt sind. Also das habe ich auch schon mal gemacht, dass man sich ein bisschen viel vornimmt mal für einen Step. Das ist blöd, weil dann kommt man ins Trudeln.
Mhm.
Dann wird man hektisch. Mhm. Also das heißt, wirklich realistische Ziele setzen
und dann
mit To-Do-Listen arbeiten.
Okay, das wäre meine Frage dabei. Wie machst du das? Du machst es in deinem Fall tatsächlich mit To-Do-Listen.
Ja, also ich bin
machst du die händisch oder, oder?
Ja, händisch, unbedingt.
Okay.
Alles handschriftlich.
Ja.
Ich habe ungefähr, weiß ich nicht, wie viel Gramm, Kilo will ich jetzt nicht sagen, Papier auf meinem Tisch.
Ja.
Sich listen und das möchte ich auch nicht missen. Das ist zwar ein bisschen kreatives Chaos, aber ich durchblick's in dem Fall.
Wenn's funktioniert.
Und diese Listen sind Gold wert. Mhm. Also zumal mich das auch motiviert, wenn dann irgendwie am Abend mit Farbe, wohl bemerkt, immer schön Haken dran ist.
Ja. Man sieht es auch in deinem Buch, was du hier dabei hast, was die Hörer und Hörer jetzt nicht sehen. Du arbeitest da auch groß genug geschrieben und du arbeitest auch mit Farben. Okay.
Ja, absolut.
Struktur.
Genau. Dann ist ein Punkt, ich hinterfrage ziemlich häufig, passt alles, was ich gerade mache, also häufig bedeutet jetzt vielleicht 2-3 Mal im Jahr, passt das, was ich gerade mache, alles zu dem, was ich auch machen möchte?
Mhm.
Oder muss ich irgendwas rauswerfen?
Ja.
Also bei mir ist es halt auch ganz wichtig, gerade bei einer Freiberuflichkeit, wo ich jetzt nicht ständig den Kontakt zu Kollegen habe, zu gucken, macht mir das hier noch Spaß? Und nicht, dass ich da irgendwie irgendwann abkomme und denke, du machst ja eigentlich den ganzen Tag Sachen, willst du das eigentlich?
Ja, die Erfüllung der Erwartungen anderer Menschen.
Genau, genau. Es macht mir Spaß und da habe ich auch schon Dinge rausgeworfen und andere Dinge reingenommen und das ist was, das würde ich auf jeden Fall nicht missen wollen.
Mhm. Also Selbstüberprüfung, wenn ich das für mich jetzt mal so labeln würde, machst du das in einer bestimmten Situation? Du sagst 2-3 Mal im Jahr, gehst du dann raus aus deinem Arbeitskontext, gehst du spazieren, fährst du irgendwie weg an einen anderen Ort? Was sind die Bedingungen?
Ich mache das witzigerweise gerne im Urlaub.
Ja.
Also ich mache es gerne im Urlaub, wenn man wirklich auch komplett raus ist gedanklich.
Mhm.
Ich mache es gerne schriftlich, bin sowieso jemand, der sehr, sehr gerne schriftlich nachdenkt.
Ja.
Und ich schreibe mir dann auch Listen. Das mache ich gerade. Und dann vielleicht gibt es eine Skala oder so, wie viel Spaß macht dir das? Oder vielleicht ist es einfach subjektiv auf dem Bauch heraus, dass ich schon weiß, um Gottes Willen, das muss raus.
Mhm. Okay.
Irgendwie so. Also da gehe ich jetzt keinem fixen Schema vor oder so. Das gucke ich halt gerade, wie möchte ich das gerade machen und mache mir Listen. Und auf jeden Fall ist es dann gedanklich einmal durchgespielt. Das ist das, was ich dann mache. Aber Urlaub ist oft ein Ort, wo ich es mache. Und am Jahresende, finde ich, dann hat man meistens so einen Drang, mal einmal zu gucken, wie starte ich ganz motiviert in den Januar. Ne?
Du weißt, warum ich zum Jahresende dann auch immer auf den Kanaren bin, weil ich da auch den räumlichen Abstand habe.
Ja. Klar. Und ein weiterer Punkt ist eigentlich auch für mich Ausgleich. Das hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Mhm. Also Ausgleich einmal natürlich weg aus dem Job. Für mich ist es das Joggen, für mich ist es das Freunde treffen und auch mal verreisen, ganz raus aus dem Arbeitskontext. Aber Ausgleich bedeutet für mich halt auch diese kleinen Inseln im Job. Mhm. Zu sagen, also es ist einmal was Fixes bei mir, also was ein festes Element geworden, die Buchproduktion, die praktische Arbeit durch die Kocherei, durch die Fotos.
Ja.
Das ist einfach ein Ausgleich vom Schreiben und umgekehrt.
Mhm.
Das ist für mich auch so eine Insel.
Und das ja eine spannende Konstruktion ist dann auch. Ne?
Absolut, auch ungewöhnlich.
Ja.
Was aber zum Beispiel auch ein Ausgleich ist, allein diese drei Bezeichnungen in meiner E-Mail-Signatur, dass ich sage, ich bin nicht nur für Zeitungen und Magazine da, ich schreibe eben auch Bücher und es gibt auch das ein oder andere Restaurant, was ich im Bereich PR und Marketing betreue.
Mhm.
Und das sind wiederum auch letztendlich Inseln, die man sich oder die ich mir da geschaffen habe und die, glaube ich, auch dazu beitragen, dass ich diesen Job so wahnsinnig gerne mache.
Mhm. Ja, und ja auch dann, du bist zwar jetzt seit wenigen Jahren formal selbstständig, aber du bist ja nun journalistisch schreibend ja schon sehr lange tätig.
Ja, 12 Jahre jetzt.
Ja, also das ist dann schon cool. Also heißt auch, etwas tun oder Tätigkeitsfelder haben, die sich durchaus gegenseitig befruchten können oder durch ihre Unterschiedlichkeit auch gegenseitig nochmal, ich weiß nicht, anheben können oder dir zumindest gut tun, das entnehme ich dem.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und da sind wir wieder bei meiner Masterarbeit, Raumfrage. Also ich gehe halt auch manchmal, natürlich habe ich meinen Schreibtisch, aber dass ich im Urlaub meine Checklisten mache, das ist ja nicht von ungefähr, weil ich kann es vielleicht am Schreibtisch in dem Moment nicht oder kriege den Kopf dafür nicht frei. Oder man ist unterwegs, wenn man zum Beispiel einen Wochenendtrip macht. Mhm. Oft nehme ich mir dann meinen Blog mit und mache Mindmaps, mache Listen, weil da kommen mir erst die Ideen.
Ja.
Also halt sehr bewusst mir darüber zu sein, in welcher Situation, in welchem Ort mache ich welche Arbeit.
Mhm.
Also so richtig Brainstorming-Arbeit an meinem Schreibtisch, weiß ich nicht,
passiert selten.
Das ist dann eher so wirklich die Umsetzung des Ganzen.
Ja. Das bedeutet also auch der Appell oder zumindest der Vorschlag zu sagen, sucht euch die räumlichen Bedingungen, die, wie ich es immer nenne, ja gedeihlichen Bedingungen für die jeweilige Tätigkeit.
Ja.
Super, jetzt ist Zeit zu kochen oder was auch immer zu tun ist.
Unbedingt.
Danke für das Gespräch, Steffi. Das,
sehr gerne, ich habe zu danken.
Hat mir auch natürlich mal wieder Appetit gemacht, auch zu sagen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle im Sinne von Selbstführung, auch darauf zu achten, mit welchen Kleinigkeiten oder auch größeren Dingen, insbesondere auch was Ernährung und Kochen betrifft, tue ich mir etwas Gutes, auch im Sinne einer Selbststärkung. Ich finde, das ist auch nochmal deutlich geworden. Also ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne und von mir auch herzlichen Dank.
Gerne. Tschüss.
Tschüss.
Soweit mein Interview mit der Journalistin, PR-Referentin und Buchautorin Stefanie Hiekmann. Wie immer, so auch in diesem Podcast, meine Aufforderung: Nutzen Sie die Ideen und Anregungen aus dieser Episode für Ihre Selbstführung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!